Herzlich willkommen zu unserem Best-of-Donnerstag. Heute fangen wir mit unseren Best-of-Anekdoten von der ersten Staffel. Wir möchten uns schon mal für unsere schlechte Tonqualität entschuldigen, da wir damals die erste Staffel teilweise mit günstigeren Tonequipment aufgenommen hatten. Herzlich willkommen zum politischen und kulturellen Podcast Rhymecast. Das Rhyme steht für Roma Youth Media und Empowerment. Dieser Podcast ist von und über Sintize und Romja. Im Auftrag von Roma Youth Media und Tele Roma Südniedersachsen e.V.
Okay, jetzt kommen wir in unseren Bereich der Anekdoten. Da es ja um Raymond geht, haben wir natürlich vieles in den Taschen, sage ich mal. Ja. Magst du damit anfangen?
Ja, ich kann damit anfangen. Also Raymond Green wäre ja eigentlich dieses Jahr, so am 11. August, wäre der 95 gewesen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, so in den letzten 3 Jahren war ich ja bei Dicky Navi Star. Und Raymond war ja so quasi mit 92, 93, 94, wo ich dabei war, war er immer wieder mit dabei in Krakau bei der Jugendgedenkfahrt, ist mal mitgefahren und hat dann immer Reden vor uns gehalten. Und Raymond wohnt ja wieder in Frankreich und es ist ja so, Nino, du als Groupleader weißt du es ja, dass die französische Gruppe trifft sich ja mit der deutschen Gruppe in Mannheim und dann fährt man gemeinsam mit dem Bus nach Polen. Und Raymond Green, es gibt ja auch in Auschwitz gibt es ja auch andere Zeitzeugen, die dann Reden halten am 2. August, die aber dann an anderen Hotels übernachten und nicht bei unserer Veranstaltung sind. Und Raymond Green ist ja immer mit uns im selben Jugendhostel. Und bei Raymond ist es so, natürlich jeder Zeitzeuge hat das Privileg, ist auch zu Recht so, dass sie ein Flugticket kriegen und fliegen können, weil das für die einfacher ist als fahren. Ja, aber Raymond ist einer, der immer gesagt hat, nee, ich will nicht fliegen, ich will zusammen mit den Jugendlichen fahren. Der ist immer mit dem Zug, mit den Franzosen nach Deutschland gefahren und dann mit uns zum Beispiel von Deutschland aus mit dem Bus nach Polen. So, weißt du, ich habe mich ja immer in den folgenden Podcast-Folgen über meine Flixbus-Anekdoten beschwert oder darüber erzählt und so. Und überleg mal so, Raymond mit seinen über 90 Jahren und so, weißt du, fährt freiwillig mit dem Bus mit seiner Erklärung, weil er mit Jugendlichen sein will, er will mit Jugendlichen sich unterhalten und die halt empowern. Weil er immer gesagt hat, ich wurde auf die Knie gezwungen, aber habe immer Widerstand geleistet, habe ich mich unterdrücken lassen. So, ihr Jungen, ihr müsst aufpassen, die Geschichte kann sich immer wieder wiederholen und so weiter. Ihr dürft euch nicht unterdrücken lassen, lasst euch nicht in die Knie bezwingen, kämpft immer so, haltet immer Widerstand. Und aus diesem Grund, um halt Jugendliche zu empowern, ist er mit dem Bus mitgefahren, so weißt du, bei so einer weiten Strecke. Und da nochmal so einen großen Respekt, so weißt du. Deswegen.
Ja, ich denke einfach, dass solche Taten ihn auch irgendwie auszeichnen. Also solche Sachen. Ich kann mich direkt anschließen, so. Also, was verbinde ich mit denen? Also ich war ja zweimal jetzt in Krakau, einmal als Teilnehmer und einmal als Gruppenleader, wo er mit dabei war. So. Also ich habe ihn während der Fahrt, während der ganzen Zeit da erleben können, so, und auch mit denen Gespräche geführt. Und es ist natürlich so, als Jugendlicher hat man Höhen und Tiefen, als Mensch, man beläuft Höhen und Tiefen, das Leben ist so, ne? Wie das Herzschlag, benutze ich immer gerne als Metapher. Wenn das Herzschlag nicht mal Berge hat, dann haben wir ein Problem, so. Und er ist jemand, der eigentlich alles erlebt hat, ja? Also vor allem, er hat 11 Mal, ist er aus dem KZ ausgebrochen, aus verschiedenen KZs, so. Und einfach diese Geschichten, dass er neben den ehemaligen Konzentrationslager sich ein Haus gekauft hat und Familie gegründet hat, bis letzten Atemzug eigentlich für den Widerstand gestanden ist und immer wieder gekämpft hat und die Jugendliche empowern. Also das war einfach seine Herzensangelegenheit und deswegen deswegen einfach wollte ich einfach zusammenfassend sagen, dass es für mich ein Held ist, also im wahrsten Sinne des Wortes und gleichzeitig auch führt vor allem Angehörigen der Minderheit, die damals mal verfolgt wurden, sei es die Juden oder sei es die Menschen, die aus politischen Gründen verfolgt wurden, zeigt, dass es gar nicht so entfernt war. Also der Zweite Weltkrieg, der scheint immer so entfernt, aber solche Sachen haben wir durch solche Leute wie ihn hautnah miterleben können. So, ne? Und durch Kraker und so weiter sowieso. Aber ja, also ich spüre einfach eine Herzensdankbarkeit an ihn und an die Menschen, die das ermöglicht haben, solche Leute einfach zu erleben, weil wir sind die letzte Generation, die das erleben darf.
Also eigentlich haben wir gesagt, what happens in Brussels stays in Brussels. Aber ich glaube, wir können so ein, zwei Anekdoten erzählen. Also wir haben ja erzählt, wir waren in Brüssel beim Europäischen Parlament in dieser Roma Week, sind mit dem Flixbus, also wir haben uns alle in Köln getroffen. Ich bin ja aus Mainz und Nina aus Nordheim und die Kollegen aus Köln. Das heißt, wir haben uns zu dritt in Köln getroffen und sind mit dem Flixbus nach Brüssel gefahren. Als erstes, das war wirklich eine sehr lange Fahrt. Also zum ersten Mal ist mir aufgefallen, dass so eine lange Flixbusfahrt sehr unangenehm sein kann. Also ich bin jemand, der unempfindlich gegen Gerüche ist. Und kennt ihr das, wenn ihr so im Bus seid und manche haben sich anscheinend nicht geduscht oder benutzt kein Deodorant und dann riecht das so übel und man muss 16, wie viel Stunden sind wir gefahren? 12 Stunden? Ja. Wie lange? 12, 13, 14 Stunden? Also wir sind so nachts gefahren oder mittags sind wir gefahren, oder?
Ja, das war komisch irgendwie.
Also wir sind ungefähr, für die Leute zu verstehen, wir sind so gegen 19, 20 Uhr oder 18 Uhr. Auf jeden Fall, es wird schon dunkel, aber es war noch nicht so spät, sind wir losgefahren. Und wir sind so, keine Ahnung, morgen so um 4 oder um 5 Uhr angekommen, oder?
Ja, sowas.
Und dann sind wir halt in Brüssel angekommen, diese Gare d'Omidi heißt, glaube ich, die Haltestelle. Und das Kurioseste, was uns da erstmal passiert ist, also wir steigen da aus und der Busfahrer, als erstes, nachts, könnte ich vorstellen, in Brüssel, wir können nicht die Sprache, nachts draußen stehen so komische Leute, also wirklich Leute, die auf was hinaus wollen, so weißt du. Man hat schon gesehen, dass da vor dem Bus so 5 bis 6 Jugendlichen waren und weiter hinten gab es so einen Dönerladen und da waren so 3, 4, 5 ältere Leute. Und wir steigen so aus, dann kommt der Busfahrer, so also wir konnten uns, glaube ich, schon unser Koffer rausholen oder so, oder? Und der Busfahrer, der ist gerade ausgestiegen und wollte uns unsere Koffer geben und auch andere Leute, die ausgestiegen sind. Und dann kommen einfach, da kommen so Jugendliche, kommen da rein und wollten Koffer klauen, ja. Also, die wollten da die Koffer klauen. Also, das war wirklich krass. Und ich weiß noch, der Busfahrer, der ist dann hinterher gerannt, hat dann auf Französisch gedroht und wollte ihn schlagen, so, weißt du? Am Ende sind die Jugendlichen dann halt so abgehauen, hatten Angst gehabt, weil der gesagt hat, ich rufe die Polizei, also sowas ähnliches mit Polizei, hat er gesagt. Und dann wir, musst du dir vorstellen, so eine Romni, zwei Roma aus Deutschland, können nicht Französisch. Okay, ich glaube, unsere Kollegin, die kann wahrscheinlich Französisch sprechen. Ich bin mir sicher, die kann Französisch sprechen. Und es ist nachts, 4, 5 Uhr morgens. Wir wussten erstmal nicht, wo wir sind und dann haben wir irgendwie durch Google Maps haben wir die Adresse rausgesucht und mussten, wie lange mussten wir laufen? 10 Minuten? Ja, zum Hostel und laufen im Dunkeln zum Hostel und bemerken, wie einer von den Jugendlichen oder zwei uns die ganze Zeit verfolgt, uns hinterherläuft und wir drehen uns so um und kriegen so Probleme, so was ist jetzt los und so. Aber zum Glück so am Ende ist nichts passiert, man kann einmal darüber lachen, aber wenn ich so überlege, stelle vor, da wäre was passiert, so, oder? Also, das ist schon irgendwie kurios.
Ja, keine Ahnung, also bei solchen Sachen merkt man halt, wie deutsch wir eigentlich sind, also.
Genau.
Da merkt man einfach, also auch die 2 Wochen, wo ich in Italien war, das ist genauso, Alter, also man sieht einfach, wie deutsch man geprägt ist und dann sieht man einfach, wie viel Vorteile einprogrammiert sind manchmal so, ne? Also klar, es sind jetzt Kurieres passiert, ne? Also komische Sachen, aber es könnte genauso in Berlin oder Frankfurt oder sonst wo passieren, so, ne?
Klar.
Aber ich glaube, lustig, so
in Nachhinein. Ja.
Ich kann mich erinnern, wo wir in Oslo waren.
Ja, beim Auftritt.
Ja, genau. Aber das Witzige war, es war eigentlich ein Rock-Punk-Konzert, ne? Das heißt, das sind so Menschen, die eigentlich voll ausrasten auf der Bühne und so. Und dann kommen wir als Hip-Hopper.
Aber hieß ja Graffiti meets Rock oder Rock meets Graffiti, wie war das?
Genau. Also sollte quasi so Hip-Hop mit Rock zusammenkommen und so. Am Ende waren wir quasi die Letzten beim Auftritt. Hat man halt gesehen, die Rocker-Fans sind halt relativ schnell rausgegangen aus der Halle.
Das Kuriose war ja, da waren eigentlich nur so Rockfans da. Also genau. Es war so, dass drei Bands performt haben, die erst einmal eine Rockband aus Uslar, eine Rock-Coverband, glaube ich. Dann war da eine Punkband aus Göttingen und wir dann als Letztes, genau. So politische Rap-Crew. Und das genau. Kuriose war ja halt, die Veranstaltung war eigentlich richtig cool, hat Spaß gemacht, aber das Kuriose war, ich weiß nicht, woran das lag, aber da waren halt nur Fans, die Rock gehört haben. Da waren jetzt keine Hip-Hop-Fans. Das heißt, am Anfang war das sehr voll und dann, als wir dran waren, waren eigentlich nur noch wenig Zuschauer da. Da waren vielleicht noch ein paar Bands, die noch dabei waren. Die waren noch da und halt noch ein paar Fans, aber das hat jetzt nicht so gut. Ja. Das kann ich verstehen. Die hören Rock und so. Hip-Hop ist was anderes. So.
Aber dadurch haben wir halt eine Pointe gezogen. Also immer, wenn wir auf Rock-Festivals auftreten sollten, dann immer als Erstes. Weil Hip-Hop-Band am Ende bei Rock-Festival ist nicht so gut.
Ja, oder gar nicht. Das bringt doch, also ich finde, das bringt nichts.
Weil
wenn du vor dir Fans hast, die halt das nicht deren Musik ist, die halt dann nicht mitfeiern und das Ding gar nicht juckt, dann motiviert es dich
auch gar nicht. Es ist schon nicht, dieses Gefühl und so, ne? Also man muss schon als Rapper und so schon dieses Gefühl haben, dass man zugehört wird, so, ne? Und dass die Leute das mitfeiern, ansonsten macht das keinen Sinn.
Also was ich halt immer sagen wollte, klar, auf jeden Fall, in Deutschland haben wir ein Rassismusproblem, aber Deutschland ist auch ein geiles, freies Land, finde ich, weil, um dir nochmal zwei Beispiele zu zeigen, in Deutschland und Serbien jetzt, ja? Du kannst in Deutschland von einem Polizisten Rassismus erleben. Er kann dich beleidigen wegen deiner Hautfarbe, wegen deiner Haare, wie auch immer. Er kann dich festnehmen, unschuldig. In Serbien kann das alles passieren, plus in Serbien kannst du nochmal aufs Maul deswegen kriegen von der Polizei. Einfach genau, so.
Richtig.
Und der Unterschied jetzt aber zwischen Deutschland und Serbien. In Deutschland, wenn du Leute hast, die dir zustimmen können, was passiert ist, und du hast Beweise, du kannst ihm anzeigen, du kannst vor Gericht gehen, du kannst, wenn du die Beweise hast und wegen Rassismusvorwurf, kann er alles verlieren.
Ja.
Er ist kein Beamter mehr, er verliert seinen Job. Alles. In Serbien, da wirst du nochmal vom Gericht oder von, keine Ahnung von wem, nochmal ausgelacht und nochmal da diskriminiert, weil da wird gesagt, nee, ist nichts passiert. Da weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Also ich hab da auch eine Anekdote, also in Serbien, also das ist genau so. Du weißt ja, ich bin ein Politikstudent auch, unter anderem, und neben Wirtschaftspädagogik und also ich setze mich auch viel mit Rechtsstaatlichkeit und so zusammen. Miteinander und so, und also ich muss sagen, ich feiere die Rechtsstaatlichkeit an sich. Ne, klar, es gibt also an dieser Stelle noch mal ein paar Mankos zu erwähnen. NSU-Prozess, ne?
Genau.
Hanau und so weiter und so fort. Es gibt natürlich immer Sachen, die im Rechtsstaat passieren, die schlecht sind.
Genau.
Also ohne Frage, da ganz klar noch mal zu erwähnen. Aber im Grundkern ist die Rechtsstaatlichkeit von Deutschland geil, weil an sich sollte jeder geschützt werden. Deswegen haben wir das Anrecht dazu, zu sagen, wir wollen ein diskriminierungsfreies Leben, weil die Verfassung von Deutschland ist eigentlich diskriminierungsfrei, wenn die wirklich so verwirklicht werden würde.
Ja.
Ne? Und deswegen finde ich den Gedanken sehr, sehr geil. Und vielleicht an Serbien anzuknüpfen. Ich war ja 8 Jahre lang da,
genau.
Das hat mich auch relativ geprägt. Und ich hatte genau diese Situation, die du gesagt hast. Und zwar, irgendwelche Leute haben ganz typisch, ganz banal die Geschichte, aber die ist tatsächlich wahr. Ich war 14 Jahre alt und ich habe das miterlebt. So. Irgendein Laden in unserem Dorf, wo wir gelebt haben, wurde ausgeraubt. So.
Ja.
Was macht die Polizei? Die holt einfach alle Roma, Männer und Kinder, die da waren, auf der Polizeistation. Und ich war 14 und mein Dad auch und so weiter. Wir mussten alle bei dieser Polizeistation schön. Und ich war in mein Zimmer und ich wurde verhört, was ich gemacht habe und so weiter und so fort. Und mein Vater war in einem anderen Zimmer und die haben mein Dad gedrängt, dass er zusagen soll, dass er das getan hat. Wenn der sagt, ich habe damit nichts zu tun, ich war gar nicht da und so weiter. Und in diesem Moment hat einer einen Schlagstock genommen und mein Dad über die Schulter geschlagen.
Der Polizist, ne?
So, der Polizist, ja. Und wo wir das mitbekommen haben, ich war damals 14 und relativ frech, wenn es in meine Familie geht, wie du denken kannst.
Ja, natürlich.
Ich bin rausgegangen, wo ich das gehört habe. Ich habe die Polizisten relativ beleidigt auf Roma-Art und Weise, wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Und die würden mich am besten in diesem Moment kaputt schlagen, aber die haben zuerst mal gefragt, wie alt bist du, Junge? Ich habe gesagt, 14. Und da hat er gesagt, okay, ich darf ein 14-Jähriger nicht schlagen, weil dann wird es zu schlimm so, ne? Ich war richtig wütend, ich habe zu meinem Dad gesagt, wir machen die fertig, diese Schweine und so weiter, das kann doch nicht wahr sein. So, ne?
Ja.
So, ich bin ja in Deutschland geboren, auch quasi. Ja. So. Ich dachte, das darf ich mir
nicht bieten, so, sagen, ne? Wir zeigen dich an.
Ja, auf jeden Fall. Hör zu, wir sind in den Campus gefahren. Ja. Wir sind in den Campus gefahren und sagen, ich zeige dich an, du wirst sehen, du weißt, was war.
Ja.
Du hast dich mit dem falsch angelegt. Was passiert da? Der Arzt fragt, ey, woher hast du diese Verletzungen und so, ne? Mein Dad sagt, ich bin runtergefallen. So, er hat das mal nicht gesagt. Aber der Typ hat trotzdem die Polizisten angerufen. Wir sind da im Krankenhaus. Auf einmal sehen wir, zwei Polizisten sind rein. Ich und mein Dad wieder in der Station. Ich habe die bis zum Geht nicht mehr beleidigt. Ich habe Widerstand geleistet. Aber da haben wir gesagt, du bleibst draußen, er kommt rein.
Krass.
Und die haben mit meinem Dad geredet und gesagt, ey, hör mal zu, Herr Novakovic, es war gar nicht so gemeint. Wenn du ihn anzeigst, der Typ verliert seinen Job, er hat Kinder und so weiter. Und mein Dad in diesem Moment, er wollte keinen Stress mehr haben, hat gesagt, ey, okay, lass mich in Ruhe, ihn unterschreibe, ich will nur noch nach Hause gehen, so, ne?
Ja.
Und so sind wir danach nach Hause gegangen und so eine Situation hat mich bis dahin geprägt und ich habe mir gesagt, ich möchte nie wieder erlauben, dass jemand sowas mit meiner Familie tut, so, ne? Dass jemand so mit meiner Umgebung tut. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich aktiv bin, weil ich meinte, ich habe mir gedacht, sowas darf nicht passieren. Das ist gegen die Rechtsstaatlichkeit.
Ja.
Immer sowas passiert.
Letztes Jahr, kannst du dich noch erinnern, wo wir wegen Herr Delezzi Fest unterwegs waren?
So, Herr Delezzi Fest ist quasi ein Fest, das jährlich von Amaroforo in Berlin, ein Landesverband von Amarodrom, also dem Jugendverband der Roma-Jugendlichen, Roma- und City-Jugendlichen in Deutschland, veranstalten das jedes Jahr. Das ist bei der, wie heißt die Straße? Also gegenüber des Rathauses in Neukölln. Genau, also gegenüber des Rathauses, ich weiß nicht, wie die Straße heißt. Bodin-Straße. Bodin, ne? Bodin.
So. Kann sein, ich weiß nicht mehr.
Bodin-Straße, glaube ich, heißt sie. Safe, sie heißt Bodin-Straße. So.
Genau.
Also,
ja.
Und da wurden wir eingeladen nach 3 Jahren. Also wir sind da aufgetreten als YWB, als interkulturelle politische Rap-Crew, wo wir uns gegründet hatten, 2016. Und 2019 sollten wir da wieder auftreten. Und da waren wir da.
Genau, und dann, es war so, wir hatten eine Woche vorher ein Rap-Seminar gehabt, wo wir uns zusammen getroffen haben, da haben wir noch ein bisschen geprobt und nebenbei noch Songs, also wir hatten halt Songs für die CD gemacht und halt noch nebenbei abends mal ein bisschen geprobt, also wir waren schön fleißig. Und dann bin ich irgendwann von Frankfurt, beziehungsweise von Mainz nach Göttingen gefahren, habe mich mit Nino getroffen. Wir hatten einen Leihbus, glaube ich, war das doch, oder?
Genau.
Gemietet. Und haben halt die Jungs noch abgeholt. Manche waren noch in der Schule, Nuri, Batista und so, haben noch die restlichen Jungs. Und wir sind so zu 8, oder? Wie viele Leute waren wir? 6? Oder 8?
9, glaube ich. 9 sogar. Nee, 8 waren, genau.
Ich, du, Davis, Nuri, Bab.
Ich, du, Hamza, Davis, Sali. Bab, Nurian, Hamza, Sali und David.
Genau. 8 Leute, oder? Und jetzt.
Genau, 8, ja.
Ja, wie auch immer, wir sind halt dahin gefahren. Von euch aus, von Nordheim nach Berlin ist ja jetzt nicht so weit, oder? 3 Stunden?
300 Kilometer.
Ja.
317, um genau zu sein.
So, das war halt jetzt nicht das Problem. Wir sind erstmal in Berlin angekommen, in Kreuzberg, hat erstmal ein bisschen Spaß gehabt, haben gechillt, haben uns fürs Auftritt vorbereitet, haben noch ein bisschen geprobt und wir sind halt am Freitag angekommen und am Samstag hätten wir Auftritt gehabt. Dann hatten wir unter uns einen Kollegen, also wir hatten wie so eine WG bekommen gehabt, wo wir übernachten konnten. Und die hatten wir uns mit einer Rapper-Gruppe aus Leipzig geteilt, die auch Auftritte
fest hatten. Ich kann nochmal sagen, wo das war. Also es war die alte Feuerbacher in Berlin.
Genau. Dort hatten wir auch unser Musikvideo gedreht.
Bundesdruckerei. unsere Aufenthaltstitel und sowas kommt.
Genau.
Bei der Bundesukraine.
Genau, apropos Aufenthaltstitel, ja, die Geschichte schließt nicht. Wie gesagt, was jetzt halt noch kommt, das ist, was da passiert ist, war wirklich krass. Also wie gesagt, wir haben uns diese WG mit den Jungs aus Leipzig geteilt, die auch beim Fest gerappt hat. Und wir hatten halt 3 Zimmer, 2 hatten wir benutzt, weil wir mehr Leute waren, und 1 Zimmer hatten die Jungs benutzt. Und dann hatten wir halt 2 Zimmer, bei einem war jeweils für 5 Leute Platz und bei den anderen war für 3 Leute. Das heißt, bei den anderen, die Jungs, ein Kollege von uns, der hat heftig laut geschnarcht, wie eine Bohrmaschine, wie so ein Bohrer.
Richtig, das, nicht Bohrmaschine, sondern das so war, diese Ketten, wie heißen die?
Kettensägen.
Ketten für
Chainsaw
Massacre. Auf jeden.
Das war
für Bäume-Fan. Aber Amazonas-Bäume-Fan, ja. Nicht normale Bäume.
Das war wirklich so laut, dass wir halt alle, wir haben uns darauf vorbereitet, wir waren konzentriert und dann passiert sowas, wir konnten alle nicht schlafen. Und dann waren wir morgens sind wir halt nochmal zu so einem Raum hingelaufen, wo wir nochmal ein bisschen geprobt haben und so unseren Auftritt ein bisschen besprochen hatten. Und da waren wir halt schon sehr müde und so. Und ich denke, dass halt, wären wir nicht so müde gewesen, wäre unser Auftritt nochmal 30% besser gewesen. Okay, das war aber jetzt nicht das Problem. Aber an diesem Tag danach, was noch alles passiert ist, da hatten wir wirklich nur noch Pech gehabt.
Meinst du jetzt das mit Sali oder?
Das kommt jetzt noch alles, Moment. Also, okay, wie gesagt, nochmal zur Info für die Leute. Letztes Jahr im Mai, da war auch Fastenzeiten. Nachdem wir aufgetreten haben, waren wir abends unterwegs und weil 2 Kollegen von uns gefastet haben, haben sich noch was zum Essen geholt, weißt du, die hatten Iftar gemacht und haben sich danach noch so Süßwaren, Bäckerei oder so Baklava und so geholt, weil so arabische Bäckerei.
Stimmt, weißt du noch? Stimmt.
Danach wollte ich mir nicht Bücher rauchen.
Aber jetzt klingelt es. Jetzt
klingelt es, ne?
Oh mein Gott.
Und ich weiß nicht, was ich hatte. Ich glaube, ich hatte sowas von den Lebensmittelvergiftungen. Was war das?
Und das war richtig krass. Auf jeden
Fall. Wir haben halt gegessen. Da war noch nicht das Problem. Und irgendwie, ich glaube, ich habe so eine Lebensmittelvergiftung gehabt. Und ich habe irgendwie so komische Bauchschmerzen. Aber ich weiß nicht, was das war. Und dann hatten wir uns noch ein bisschen Baklava geholt. Und ich habe zum Glück nicht so viel gegessen. Aber danach hatte ich voll die Probleme, ne? Und irgendwann abends, also das war eigentlich voll cool, wir waren so abends, es war nicht zu warm, nicht zu kalt, wir haben draußen so vor einem Café Shisha geraucht, war so ein cooler Moment. Dann auf einmal, ich dachte, ey Jungs, lass mal abziehen, mir geht's nicht so gut, ich kipp gleich um in Ohnmacht, ich habe voll die Bauchschmerzen, ich hatte irgend so eine Lebensmittelvergiftung. Und dann sind wir schnell hingegangen, und das war so schlimm, dass ich sogar rein musste, ja. Ich war vielleicht 5-6 Stunden... Nee, ich war vielleicht 3-4 Stunden im ich war vielleicht 2-3 Stunden in der Toilette. Wäre fast in Ohnmacht gefallen.
Safe, 2-3 Stunden, safe.
Ja. Ich hab, was ich halt noch gemacht habe, bevor ich in Ohnmacht gefallen bin, das war so wie so ein Überlebensinstinkt von mir. Ich habe so kaltes Wasser angemacht, mir auf die so Hand drüber gemacht und mir selber so eine richtig heftige osmanische Tockert gegeben, so weißt du? Ich habe mir so eine richtige, ich habe mir selber eine Schelle gegeben, damit ich wach bleibe. So schlimm war es mit mir. Also ich glaube, ich war so kurz vorm Verrecken, so weißt du. Ich hatte halt, weiß nicht, was das war. So.
Ja, war schon heftig, Alter.
Wir hatten auf einmal so voll den Pech, irgendwas war da, so weißt du. Und dann später, wir waren so am Schlafen und ein Freund von uns, Sali oder so, er fastet ja. Das heißt, er hat abends noch mal ein bisschen was gegessen, ist dann schlafen gegangen, so gegen 2-3 Uhr. Und wir waren alle am Schlafen und plötzlich auf einmal, und der hat so geschwört und so, wir glauben den auch, der hat davor noch nie geschlafwandelt. Dann auf einmal steht er auf, schlafwandelt und ist so, läuft so die Treppen runter, macht so diese Tür auf, wo man halt rausgeht.
Er war vor dem Ausgang.
Genau, er war vor dem Ausgang.
Er war vor dem Ausgang. Alter.
Läuft die Treppe runter und wir alle am Schlafen, dann irgendwann, mitten beim Schlafen zum Glück so, weißt du, ist aufgewacht und so, hey, wo bin ich hier? Und wollte zurück. Das Problem war nur, diese Tür konnte man nicht aufmachen, außer einer von innen so. Da hat er ganze Zeit
uns angerufen. Das Ding ist, er hat uns alle angerufen.
Aber wir haben
keiner
geschlafen.
Keiner ist rangegangen.
Ja, wir haben geschlafen.
Genau, keiner ist rangegangen. Dann hat der Arme so lange geklopft, bis von der anderen Gruppe nicht jemand aufgelacht hat.
Genau. Also das war krass. Also das war krass. So, weil Essen haben wir Pech gehabt, dass einer geschnarcht hat und wir nicht schlafen konnten und uns nicht konzentrieren konnten beim Auftritt. Dann hatte ich diese Probleme gehabt und dann er, also weißt du. Und dann
das, noch, also.
Das Schlimmste kommt ja jetzt.
Bei der Fahrt oder auch.
Willst du das erzählen?
Ich kann mich nicht so ganz mehr daran. Also
das war so, dass wir so abgemacht hatten, weil ich ja in Mainz wohne, wollte ich mit dem Flixbus, jetzt kommt schon wieder Flixbus, ich weiß. Ich wollte halt
Insider des Podcast-Serie.
Ich wollte halt mit dem Flixbus von Berlin direkt nach Mainz fahren, um halt, damit ihr euch keinen Stress machen müsst und damit ich jetzt nicht weiß, wann wir, ob wir überhaupt zu spät kommen und dann vielleicht einen Zug oder einen Bus verpasse, damit ich nicht nochmal von Göttingen nach Frankfurt machen muss, fahren muss oder so. Und ihr halt direkt einfach so ohne Sorgen nach Hause fahren könnt. Was ist aber jetzt passiert? Da war irgend so eine komische fucking Fahrradtour. Die Straßen waren die ganze Zeit gesperrt.
Ja, das war das. Oh mein Gott.
Wir sind gefahren und wir wurden die ganze Zeit auf Umleitung gezeigt. Und dann gab es die ganze Zeit Stau. Wir haben es nicht geschafft, dass ihr mich zu diesem Flixbus-Bahnhof bringt.
Ich glaube, ich bin einfach anderthalb Stunden durch Zentrum von Berlin hin und her gefahren.
So im Kreis
gefahren. Bin einfach nicht rausgekommen. Die Straße war leer, ich gehe andere Straße, die dann auch leer. Ich gehe dann
anderthalb Stunden
hin und her.
Wir sind im Kreis gefahren und der hat uns immer wieder an diese Stelle bringen lassen, wo eigentlich zu war, so weißt du. Wir hatten keine andere Stelle gehabt, wo wir halt da durchkommen konnten. Und irgendwann waren wir so abgefuckt, dass wir gesagt haben, scheiß drauf, wir fahren jetzt einfach direkt nach Nordheim, ich übernachte bei euch und dann am nächsten Tag fahre ich dann zurück oder so.
Genau. Das so Problem war, wir haben erstmal versucht, den Busbahnhof. Dann haben wir versucht, den Hauptbahnhof. Aber bei dem Hauptbahnhof war genauso gesperrt.
Ja,
das
genau.
Ist, du warst da einfach überall gesperrt. Das war so eine
Katastrophe. Und selbst wenn wir es geschafft hätten, wäre ich vielleicht zu spät gekommen, weil als wir dann zu euch gefahren sind, gab es ja noch auf der Autobahn einen Stau. Das war noch das Schlimmste.
Genau, stimmt.
Wie lange sind wir da gefahren?
Dazu.
16, 12 Stunden.
Was? Ja, stimmt. Das war richtig krass, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich war richtig froh, wo ich dann irgendwann mal zu Hause war und das überlebt habe, dieses Wochenende in Berlin. Ja. Das war schon krass.
Okay, ich war froh, dass ich am nächsten Tag dann halt in Ruhe so mit dem Zug fahren konnte und na, alles lief gut und so, weißt du?
Vielleicht so eine Anekdote nebenbei. Also wir hatten so Abende, fällt mir gerade ein. Wir hatten einen Auftritt in Uslar gehabt. Es war 12 Uhr abends. Es war sehr, sehr spät eigentlich. Und das sollte die erste Bundesjugendkonferenz sein. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind in Uslar, ein kleines Dorf im Landkreis Nordheim in Arsch der Welt in Südniedersachsen. Und es ist 12 Uhr abends, wir hatten einen Auftritt gehabt, wir sind todmüde.
Mhm, genau.
Und wir bekommen einen Anruf, ob wir nach Berlin kommen. Die erste Bundesjugendkonferenz stattfinden soll ohne mich. So, und unsere Leute aus Nordheim waren schon da. Da habe ich und Seno gesagt, okay, weißt du, was wir machen? Nach diesem Auftritt, obwohl wir K.O. sind, steigen wir einfach im Auto und wir fahren nach Berlin, 300 Kilometer lang. Und davor habe ich ja mit Chia telefoniert und mit den anderen. Die haben gesagt, ja, komm. Und dann saßen wir einfach im Auto. Nach 3 Stunden waren wir in Berlin. Und ja, das sind halt so Sachen, wenn man wirklich Bock drauf hat, dann macht man die auch. Und das war so ein Beispiel, was zwischen mir und Zeno und den anderen, wie das gehen kann, so. Wenn man wirklich den Wille da hat, so. Oder? Wie ja. Fandest du das?
Ja, also vor allem, ich hätte ja eigentlich noch mal übernachten sollen, so, und dann morgens am nächsten Tag halt heimfahren sollen. Dann habe ich einfach ganz spontan gesagt, nee, egal, komm, wir fahren jetzt hin. Sind halt 300 Kilometer hingefahren nach Berlin, waren eigentlich voll müde, voll erschöpft, weil wir den ganzen Tag beschäftigt waren wegen Auftritten und so alles. Und wir sind dann einfach nach Berlin gefahren, hatten da noch mal vielleicht 1-2 Stunden geschlafen und sind pünktlich morgens zum Frühstück aufgetaucht.
Richtig, genau. Also vielleicht für die Zuschauer, erinnern die nicht beim Bundesjugendtreffen dabei sind und Bundesjugendkonferenzen.
Genau, kannst du es mal erklären.
Man muss sich vorstellen, man ist in Deutschland unterwegs, also Zeno kommt ja aus Mainz, ich komme aus Nordheim, wir haben Leute aus ganz NRW, aus Baden-Württemberg, aus Berlin und aus Saarland und so weiter. Und bei solchen Bundesjugendtreffen, wir kennen uns ja alle untereinander, und bei solchen Bundesjugendtreffen kommen wir zusammen und da haben wir die Möglichkeit zusammen zu chillen, gemeinsam Workshops zu machen, gemeinsam Förderungen auf die an die Politik zu stellen und sowas. Und deswegen ist das natürlich ein super Mehrwert und deswegen lohnt sich das auch, mal so 3 Stunden in der Nacht mal nach Berlin zu fahren, ja, um die Leute da zu sehen. Und ich habe das 0% bereut, so würde ich wieder machen, weil eben solche Begegnungen super gut sind, ne?
Ja.
Ich persönlich, ich schätze sie sehr.
Wir deutsche Migrantinnen, wir werden ja in ein bestimmtes Täterprofil meistens, nicht immer, nicht alle sind, nicht jeder denkt schwarz-weiß, ne? Wir werden meistens diesen Täterprofil gestellt und ja, also meine Antwort ist, vor ungefähr 9 Jahren oder so oder 8 Jahren, ich habe früher als Jugendlicher in der Gastro gejobbt, um halt mir nebenbei so ein bisschen Geld zu sparen und halt klar so ganz normalen Aushilfsjobs und so. Und ich habe halt, wenn ich in der Gastro war, hatte ich ja natürlich Pausen und so weiter und hatte dann immer Buch zu lesen dabei, ne? Und halt meinen Rucksack, wo halt meine Reserveklamotten waren. Und es war so, dass ich halt dann nach der Arbeit mich mit einem Kumpel verabredet hatte und er hat mich quasi mit seinem Auto auf der Arbeit abgeholt und wir wussten gar nicht, was wir machen. Und dann in den Ort, wo ich halt lebe, in der Nähe von Mainz, wir waren halt so, wir wollten uns treffen und abhängen, aber du kennst es vielleicht, manchmal ist man planlos, man fährt mit dem Auto rum, denkt sich, was soll ich machen, man weiß nicht, was man macht. Dann haben wir uns gedacht, komm, so, lass uns was zu trinken holen, beim Rewe, so ganz normal, so chillig und halt so in der Nähe von unserer alten Schule abhängen, so Flashback-mäßig, so ein bisschen über alte Zeit reden, weil so ein Kindheitsfreund, wir kennen uns so seit der 5. Klasse, waren auf einer Klasse und so und immer noch Freunde so mäßig. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das so, ne? Ja, und dann hat uns eine alte Oma mit ihrem Hund, die Gassi gegangen ist, hat uns da gesehen, das sah so düster aus, dunkel, 2 Kanaken, weißt du, was ich meine? Alte Schule, was passiert da? Was hat die gemacht? Die hat die Polizei gerufen. Ja, und ich hatte halt einen Rucksack gehabt, weil ich war ja arbeiten, ne? Und dann kam die Polizei, hat uns plötzlich kontrolliert und wollte halt wissen, was wir da machen, weil wir in der Nähe von der Schule waren. Und Schulen sind ja meistens Privatgelände oder Geländen von den Behörden und so, ne? Und wollten halt wissen, was wir machen, wurden kontrolliert. Und die dachten halt, dass wir entweder so Sprayer sind, weil ich einen Rucksack hatte, oder dass wir da halt was, keine Ahnung, was die dachten. Vielleicht dachten die, ich habe da einen Molotow-Cocktail oder so, keine Ahnung. So, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so mäßig, so weißt du. Dann haben die uns kontrolliert und haben gesagt, ja, können Sie mir bitte Ihren Rucksack, oder, ja genau, Drogen könnte man ja natürlich auch einen Rucksack haben, ne? Wenn man so als schwarz haariger Mensch in Deutschland rumläuft, ne? Ja. Dann haben die uns halt kontrolliert und gesagt, die Ausweise, als allererstes so, ist schon komisch so, wenn du ohne Grund 2 Menschen kontrollierst, eigentlich so, wenn die mich jetzt fragen würden, würde ich sagen, nee, weil sie haben kein Recht, ohne Tatverdacht, ohne Grund mich zu kontrollieren. Die dürfen mich nur ersten Grund, wenn sie Verdacht auf einen Kriminalfall haben, was geschehen ist, oder halt, wenn wir eine größere Gruppenversammlung sind, wenn wir so 10 Leute auf einen Fleck sind, dann dürfen die ohne Grund kontrollieren. Ne? Aber bei 2 Leuten genau. Eigentlich nicht so.
Tatsächlich ist mein Gefühl so, dass sie immer einen Grund finden, wenn die es finden wollen.
Ja, aber wie gesagt, also damals so wussten wir sowas nicht, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben uns gedacht, ey, wir haben eh nichts gemacht. Wir haben da nur gechillt und ein bisschen was getrunken, was wir bei Rewe hatten vielleicht so ein paar Snacks und so, haben uns da ganz mal unterhalten, haben dann vielleicht unsere Jackie-Dose oder so getrunken, so, oder eine Cola und so. Yeah. Und haben uns halt ganz mal unterhalten. Wir wussten, okay, wir haben eh nichts gemacht, wir sind ja volljährig, wir dürfen Alkohol trinken, was sollen die uns machen? Haben unser Ausweis gegeben, haben uns kontrolliert, und so, hier, viel Spaß. Wir dachten so, wir geben euch extra unser Ausweis, weil die prüfen ja immer deinen Ausweis. Dann haben wir haben beide eine weiße Weste, keine Anzeigen, dann haben wir gesagt, vielleicht ist dann noch ärgerlicher für die, weil die dann nichts finden können. Dachten so aus dem Prinzip, hier, kontrolliert uns, damit ihr euch ärgert, damit ihr nichts finden könnt, so, ne? So haben wir es gemacht. Ja, und dann haben die nichts gefunden, dann sagen die so zu mir, ja, mach mal bitte deinen Rucksack und zeigen uns, was du drin hast. Das dürfen die natürlich auch nicht machen, ne? Aber ich habe mir gedacht, komm, ich wische euch noch eins aus. Ich habe natürlich ein Buch gehabt, weil ich auf der Arbeit immer ein Buch lese, ne? Habe ich ja eben erklärt. Auf der Mittagspause lese ich ja ab und zu mein Buch so. Lass ich ab und zu mein Buch auf der Arbeit. Und das war halt so ein Sherlock Holmes Buch. So, weißt du, ich bin so ein Sherlock Holmes Fan. Und ja, und dann macht der Polizist, der Officer so, Mr. Officer, macht so meinen Rucksack auf, guckt so mein Buch, staunt so. Dann macht er so, die lesen? Ich so, ja, Herr Polizist, Kanaken lesen auch Bücher. Und tatsächlich können sich Kanaken auch Sachen wie Sherlock Holmes Romane auch interessieren. So, ne? Ja, und dann war der erstmal baff. Das hat er gar nicht erwartet. Er dachte, ich habe da Sprühdosen oder Gras so, Drogen. Und dann sieht er so halt Sherlock Holmes Buch. Das geht dann nicht auch. Aber ich hätte natürlich auch im Buch Drogen verstecken können. Hätte ich auch machen können. Hätte nichts.
Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder montags. Der Blisser, ciao, amigos, amigos, adios.
Dieser Podcast wird gefördert von Generation Hoch 3 des Landesjugendrings Niedersachsen.
Im Rahmen eines Projektes von Donnerdomat Niedersachsen e.V.